Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und wir werden uns heute mit den Börsenverwerfungen der letzten Tage beschäftigen, ausgelöst durch den Liberation Day am 2. April, an dem umfangreiche Zölle für so gut wie alle Länder seitens der amerikanischen Seite verkündet wurden. Und das hat einiges an Verwerfungen an den nationalen und internationalen Börsen ausgelöst, die für so gut wie alle Anleger und Anlegerinnen spürbar waren, die allerdings, und so viel können wir vorwegnehmen, durchaus relativ besonnen reagiert haben, zumindest so unsere Wahrnehmung. In solchen Zeiten ist es besonders wichtig, zumindest ein mögliches Bild zu zeichnen, wie es in der Zukunft weitergehen kann und die Geschehnisse einzuordnen. Und dafür freue ich mich sehr, dass ich unseren Chef-Investmentstrategen Bernd Schimmer einladen durfte hier in den Podcast, der mit uns gleich einmal auf die Entwicklung der vergangenen Tage blicken wird, vielleicht die ein oder andere Prognose zu zukünftigen Entwicklungen abgeben wird und natürlich das Allerwichtigste am Ende nochmal eine Einschätzung geben kann, wie sich Anleger und Anlegerinnen idealtypisch in diesen Zeiten aufstellen. Also, Herr Schimmer, lange Einleitung, aber schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass wir das heute zusammen machen können und vielen Dank auch für die Einladung für beides. Da steckt ja schon mal eine ganze Menge drin. Mal gucken, was ich als erstes ansprechen soll. Ich habe mir hier auf so einen kleinen Spicker aufgeschrieben, mögliche Dinge, die morgen und übermorgen passieren. Ich glaube, da muss man gleich mal so eine Art Disclaimer setzen. Wenn man sich hier und heute hinstellen würde und sagen würde, wir wissen es ganz genau von der Hamburger Sparkasse, die Welt sieht morgen genau so aus und anders kann das gar nicht angehen. Ich glaube, das ist unseriös. Also insofern sind das eher die Möglichkeiten, die wir besprechen. Es geht vielleicht auch nicht nur darum, die Welt zu beschreiben, das machen wir sicherlich auch. Es geht am Ende ja darum, wie Investorinnen und Investoren handeln sollten. Und da sind wir, glaube ich, deutlich klarer als mit der Beschreibung bestimmter Prognosen.
Sehr gern. Lassen Sie uns vielleicht einmal damit anfangen. 2. April, Liberation Day, umfangreiche Zölle, ich hatte es bereits angesprochen. Mögen Sie uns vielleicht einmal kurz mit zurücknehmen, die vergangenen Tage, und eine kleine Einschätzung geben, was ist eigentlich passiert?
Ja, nun glaube ich, sollte man nicht so tun, als wenn das alles 1:1 vorhersehbar gewesen wäre. Wenn denn das der Fall ist, dann müsste man sagen, haben die Börsen nicht gut funktioniert. Alles das, was mehr oder weniger als sicheres Ereignis, so man sagt das ja immer so schön, antizipiert werden kann, das wird sofort eingepreist. Also mit anderen Worten, auch die Börsen sind dementsprechend oder der Kapitalmarkt in Gänze ist und muss extrem stark überrascht gewesen sein. Vielleicht nicht unbedingt, dass wir über Zölle reden. Ich meine, das hat der Trump nun wirklich immer und immer wieder gesagt, dass das eines seiner Lieblingswörter darstellt und er auch dementsprechend agieren wird. Es ist vielmehr die Wucht und es ist die Art und Weise, mit der die USA, die gesamte Welt, muss man ja sagen, mit Zöllen überzogen haben oder überziehen werden. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Was ist passiert so in den letzten Wochen? Was ist mir aufgefallen? Und das ist auch, glaube ich, durchaus von Wichtigkeit. Es ist kein sogenannter Hard Fact, es ist eher so ein Soft Fact. Bislang sind wir, Hamburger Sparkasse und auch meine Wenigkeit, davon ausgegangen, dass Herr Trump am Ende aller Tage nicht als derjenige in die Geschichtsbücher eingehen möchte, wo dann eben halt Doppelpunkt Trump führt die Wall Street in den Crash. Bislang sind wir immer davon ausgegangen, dass er Wall Street freundlich ist, mit anderen Worten ein Freund der Wall Street ist. Das hat er mehr und mehr negiert. Auf Neudeutsch spricht er mittlerweile sogar von Entgiftung, Detox nennt er das Ganze. Eine Entgiftung ist schmerzhaft, manchmal ist sie sogar tödlich. Sie kann natürlich bei einer schweren Krankheit in der Tat dazu führen, dass man dann irgendwann bei Null anfängt. Wir kennen das, wenn man irgendwie eine Immunschwäche hat oder ähnliches. Das ist sehr, sehr gefährlich. Aber man hat dann eben halt die Möglichkeit eines Neustarts. Ich glaube, das geht mit einer Volkswirtschaft nicht wirklich. Das kann man vielleicht mit einem Individuum unter guter ärztlicher Kontrolle machen. Aber ich glaube, mit einer gesamten Volkswirtschaft ist das zum Scheitern verurteilt. So, was fällt mir noch auf? Ich glaube, dass in der ersten Amtszeit von Trump er möglicherweise noch nicht so gut organisiert war. und er möglicherweise auch Berater hatte, die ihm auch so ein bisschen Zügel angelegt haben. Mittlerweile glaube ich eigentlich mehr und mehr, da sind keine Erwachsenen, keine Experten mehr im Raum und man macht genau das, was ihnen momentan, und das muss man ja sagen, das ist ja sehr fallbezogen, in den Sinn kommt. So, und das hat in der Tat herausragende Auswirkungen, und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, dass ein einzelner Mann wirklich Billionen an Marktkapitalisierung ja im Prinzip zerrauchen lässt, dass dort auch strategische Entscheidungen von Unternehmen gesagt haben, wir gehen eher nach China, wir gehen eher in die USA oder bleiben in Europa oder was auch immer, von jetzt auf gleich in Frage zu stellen sind. Also das hat schon etwas, was es glaube ich so in den Geschichtsbüchern auch noch nicht gegeben hat. Bei den Zöllen selber, glaube ich, haben die Amerikaner sich so ein bisschen verrechnet. Mhm. In der 1:1 Betrachtung ist es tatsächlich so, also wenn die Amerikaner irgendwie jetzt mit der EU reden oder sie reden mit China, dort gewinnen sie immer, weil von der Grundkonstruktion ist es halt so, dass die Amerikaner Importüberschüsse haben und dementsprechend einen schwächeren Export. Das heißt, wenn sie jetzt Zölle aussprechen, würden sie, also China, USA beispielsweise, würden sie dort gewinnen, hätten also Vorteile. Mhm. Nun ist es aber leider so, dass sie zwar bei jedem einzelnen Land gewinnen, dass sie aber insgesamt gegen die Welt sind. Das heißt, sie sind, wenn man das dann aufaddiert, sind sie am Ende der größte Verlierer. Und ich glaube, da haben sie nicht wirklich so richtig mit gerechnet. Das ist problematisch. Was auch problematisch ist, und das hätte Herr Trump, glaube ich, gut wissen müssen, wenn er sich dann nicht mehr um die Wall Street kümmert, ist es eben halt auch so, dass große Konzepte in den USA, zum Beispiel die Altersvorsorge, die sind eben halt in vielen Teilen kapitalgedeckt und die hängen wiederum an der Wall Street. Das heißt, diese Vermögenseffekte, die werden sich spiegeln in der Stimmung der amerikanischen Konsumenten. Und die amerikanischen Konsumenten wiederum, die prägen die amerikanische Konjunktur. Mhm. So, und wenn der Konsument sich ärmer fühlt oder Bedenken hat, dann wird er natürlich weniger ausgeben oder noch mehr Geld zurücklegen. All das führt dazu, dass die USA einfach angeschlagen sind. Und wenn man jetzt das Zollthema eben halt dort noch mit reinrechnet, dann haben wir zwei Effekte. Der eine Effekt, wir müssen davon ausgehen, dass wir echte Inflationsgefahren in den USA haben, weil eben halt alles teurer wird, weil alles verzollt werden muss. Und das ist ja nicht nur eine Einnahme für den Staat. Am Ende zahlt diese Zeche der amerikanische Verbraucher. Das ist die eine Seite. Und wenn dann gleichzeitig halt die Konjunktur noch schwächelt, naja, dann haben wir sowas Ähnliches wie Stagflation. Das heißt, wir haben kein Wachstum mehr und davon gehen wir mittlerweile auch aus. Trotz eines sogenannten statistischen Überhangs werden die amerikanische Konjunktur, die Amerikaner irgendwie so vor sich dahin siechen, und wenn wir dann Preissteigerungsraten haben, die wir noch nicht so genau ermessen können, die aber beträchtlich ausfallen können, dann haben wir Stagflation dort. So. Das ist nicht gut für die Staatsanleihen, für die amerikanische Staatsanleihe. Und das ist auch nicht gut für die Weltleitwährung, und das ist der US-Dollar. Das sehen wir auch heute schon. Der US-Dollar ist wirklich in einem scharfen Abwertungsprozess bereits befindlich. Und ich weiß nicht, ob er auf diesen Ständen, das hatte ich mir so vor 2-3 Monaten auch noch nicht vorstellen können, ob er da verharrt oder ob es nicht weitergeht. Ich würde heute eher sagen, es geht weiter.
Ich würde gerne den Punkt noch einmal aufgreifen, den Sie genannt hatten, das Thema Auswirkungen auf die amerikanische Bevölkerung und dann gerade nochmal im Zusammenspiel mit der Konjunkturabkühlung, die wir dann ja eher sehen. Also wenn wir einmal schauen, zum Beispiel auf die großen Leitindizes in den USA, so haben wir Entwicklungen, das ändert sich ja tagtäglich im Moment durchaus beträchtlich. Als wir mal drauf geguckt haben, hatten wir Änderungen zum Beispiel im S&P 500, der um die 14% im negativen Terrain stand. Der Nasdaq stand zum Teil bei -19%. Also das sind ja genau am Ende diese Entwicklungen, die sich auf die Altersabsicherungsstrategien, die kapitalgedeckten Absicherungsstrategien in den USA auswirken, aber auch einfach auf das Konsumverhalten tagtäglich. Deswegen ganz interessant, gerade mit den inflationären Tendenzen, die Sie gerade genannt hatten, wie sich das weiterentwickeln wird. Frage dazu natürlich, Inflation als Pendant dazu, beziehungsweise als Gegenarbeit dagegen, stehen natürlich die Zentralbanken, beziehungsweise die Zentralbank. Wird es denn dort eine Änderung oder sehen wir denn dort eine Änderung in der Geldpolitik?
Wir müssen, wenn wir über Zentralbanken jetzt reden wollen, glaube ich, stark differenzieren zwischen der europäischen, also unserer Zentralbank, der EZB, und der amerikanischen, der Fed. Nun wissen wir alle, das haben wir den Medien übernehmen können, dass Jerome Powell und Donald Trump nicht wirklich die allergrößten Freunde sind. Herr Trump geht mit dem sich wirklich sehr, sehr verdient gemachten Jerome Powell um, als wenn das irgendwie so eine Puppe ist, als wenn er keine Ahnung hätte und wenn man ihn eigentlich nicht brauchen würde. Das ist nach meiner Einschätzung schon mal etwas, einfach im persönlichen Umgang, was sich eigentlich nicht geziemt. Auf der anderen Seite, und das sind eher die harten ökonomischen Fakten, sehe ich die Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, als die mehr oder weniger fast letzte Bastion, die die Stellung hält. Also die am Ende wirklich wirtschaftspolitisch immer in der Vergangenheit, und ich glaube, sie macht es auch jetzt, gute Entscheidungen vertritt und damit am Ende auch für eine gewisse Stabilisierung und, was ganz, ganz wichtig ist, auch für Vertrauen sorgt. Sollte es dort zu einem Bruch kommen, dann muss ich ehrlicherseits sagen, dann werden wir nochmal in eine andere Umlaufbahn wechseln, weil das wäre wirklich nicht gut für das Vertrauen, was notwendig ist, was die USA anbelangt. Nun ist die Situation für Herrn Powell echt schwierig, weil erstmal, also er hat ja zwei Ziele. Er soll für einen gut funktionierenden Arbeitsmarkt sorgen und er soll für Preisstabilität sorgen. Der gut funktionierende Arbeitsmarkt, der ist noch, muss man ganz deutlich sagen, noch vorhanden. Also der Arbeitsmarkt ist robust. Wir haben eine sehr, sehr hohe Beschäftigung und auch viele Maßnahmen, die von Herrn Trump ja auch ausgegangen sind. Migration ist ein Thema, könnten dafür sorgen, dass wir diese hohe Beschäftigung tatsächlich auch halten, weil auch da haben wir in großen Teilen Arbeitskräfteknappheit. Also das funktioniert alles. Herr Powell kennt natürlich mal mindestens wahrscheinlich deutlich besser als ich die Zusammenhänge, die mit Zöllen auf die USA einprasseln werden. So, und er weiß auch, dass das Inflationsgefahren sind. Und bevor er wirklich abschätzen kann, wie scharf, wie hoch und vor allen Dingen wie lange diese Zölle anhalten werden, muss er sich eigentlich zurückhalten. Sein Mandat ist nun mal Preisstabilität. Das hat sich jetzt so ein bisschen entschärft, aber die Inflationsrate ist eben halt immer noch deutlich oberhalb von 2%. Das kommt ein bisschen Entlastung von Seiten der Energie derzeit hinzu. Wir haben Ölpreise, die sind nur noch knapp oberhalb von 60 US-Dollar. Da wird so ein bisschen Rezession gepreist, was die Rohstoffe anbelangt, sind aber auch die Fördermengen erhöht werden. Das ist eher im Sinne von Trump. Aber am Ende aller Tage leben die USA von Einfuhren, von Importen. So, und wenn diese Importe auch nur in Teilen das widerspiegeln, was jetzt in den Zöllen, mit den Zöllen draufgesattelt wird, dann haben wir wirklich Gefahren. Und das Institut in Kiel hier hat das mal versucht auszurechnen. Die gehen davon aus, wenn die Zölle, das ist jetzt vor der Rücknahme berechnet, also vor der Rücknahme, wo er China ja nochmal erhöht hat, das ist das wichtigste Land überhaupt für die USA, die Beziehung zwischen China und USA. Aber andere Länder wurden ja so ein bisschen runtergekauft sozusagen. Sind die davon ausgegangen, dass alleine das eine Erhöhung der Preissteigerungsrate von 7% ausmachen würde? Das heißt, wenn du davor 2% hattest, müsstest du nochmal 7% draufrechnen. Das ist natürlich sehr statisch und das kann man jetzt auch nicht, also ich würde jetzt nicht dahergehen und sagen, die Amerikaner haben demnächst eine Preissteigerungsrate von 9%. Das sicherlich nicht. Aber wir haben Preisgefahren. Das heißt, Herr Powell, wenn er denn eine gute Notenbankpolitik betreiben will, und davon gehe ich stark aus, wird sich am Anfang erstmal zurückhalten. Das heißt, die amerikanische Notenbank als Brustlöser, die fällt, glaube ich, erstmal aus, weil Herr Powell das machen wird, so hoffe ich, was er machen muss, nämlich die Situation aus ökonomischer Sicht zu betrachten und erst dann zu handeln, wenn er mehr Sicherheit hat. Das wird er tun. Ich gehe davon aus, dass auch die Fed die Zinsen senken wird. Aber wenn sie ihre bisherige Politik beibehalten, wird das zu einem deutlich späteren Zeitpunkt kommen, als wir das bei der EZB sehen werden. Bei der EZB haben wir die gegenteiligen Effekte. Wir leiden wirtschaftlich unter dieser Zollthematik, auch unter den Zöllen zwischen den USA und China, aber auch unter den ja bereits bestehenden Zöllen, die die USA uns aufoktroyiert haben. Die sind ja nicht weg. Also es gibt ja nach wie vor die Zölle, sind ja nicht komplett weg. So, und das heißt, dass wir hier eher preisdämpfende Dinge haben und auf der anderen Seite eine nachlassende Wirtschaftskraft. So, das beides zusammen bei einer Inflationsrate, die eigentlich erträglich ist, ist knapp oberhalb von 2%, werden wir in diesem Jahr nach meiner Einschätzung eher mehr als weniger Zinssenkungen sehen. Und wenn ich sage mehr, dann kann das ja nicht nur eine sein, sondern ich glaube, dass wir irgendwo vielleicht bis zu 3 Zinssenkungen in diesem Jahr von der EZB noch sehen könnten, weil sie halt Zeit den Spielraum hat, weil hier die Preise wahrscheinlich eher rückläufig sind.
Lassen Sie uns gleich einmal bei der Wechselwirkung bleiben, weil das ist ja am Ende auch ganz spannend. Sie hatten jetzt eben gerade schon mal gesagt, wie Sie die Konjunkturelle in den USA einschätzen, beziehungsweise die Veränderungen, die Abkühlung der Konjunktur in den USA. Jetzt haben wir im Moment ja ein Wechselspiel von Zölle wurden angekündigt, Gegenzölle von seitens der EU wurden angekündigt, dann wurden Zölle wieder zurückgenommen seitens der EU, ich glaube für 90 Tage on hold getan. Und irgendwann wird sich diese Gemengelage hoffentlich ja in irgendeiner Form auflösen, wahrscheinlich in Form eines Deals. Jetzt ist mir bewusst, dass gerade auf Seiten der USA mit einem entfesselten Trump, der die ein oder anderen erratischen Züge hat, eine vernünftige Prognose immer nur eine Momentaufnahme sein kann von dem, wie wir aktuell die Welt sehen. Daher meine Frage, wie sehen wir denn das Ganze im Moment? Wie sehen wir die Entwicklung in der EU? Wie sehen wir die Entwicklung der Weltwirtschaft? Ein, zwei Indizien hatten Sie ja eben gerade schon genannt. Ganz einfach gefragt, wie geht es weiter?
Ich weiß es auch nicht. So, und jetzt heute zu sagen, also ich gehe mal davon aus, dass Herr Trump Punkt, Punkt, Punkt machen wird, macht wenig Sinn. Es gibt ja das eine oder andere, was ja auch niedergeschrieben worden ist vor den Wahlen. Da hat keiner so richtig dran geglaubt. Viele Züge dessen, was dort benannt wurde, die realisieren sich jetzt. Ob das der große Plan ist, eines Totalumbaus von Amerika, ich weiß es nicht. Ob es morgen oder übermorgen einfach so viel Druck geben wird von Seiten des Kapitalmarktes. Und ich glaube, der Druck vom Rentenmarkt ist deutlich, deutlich größer als der Druck vom Aktienmarkt. Der Aktienmarkt ist wichtig, aber der Aktienmarkt ist am Ende Eigenkapital, das bei den Investoren liegt. Das Fremdkapital, also mit anderen Worten die Staatsverschuldung in den USA, das würde der Staatshaushalt sofort spüren. Das heißt also, das, was vom Rentenmarkt ausgeht, könnte Herrn Trump nach meiner Einschätzung sehr viel stärker beeinflussen als das, was vom Aktienmarkt ausgeht. Sei es drum, ich weiß es nicht, was Herr Trump macht. Da ich es nicht weiß, ist meine Ableitung halt auch, wir müssen uns diese Planungssicherheit selber schaffen. Und es macht gar keinen Sinn, heute sich hinzustellen und zu sagen, naja, es wird schon diese Deals geben. Oder andersrum auch, nee, also Zölle werden eine ganz andere Funktion haben. Also wir werden die Steuern in den USA komplett abschaffen. Und die Einnahmesituation, die wir nach wie vor brauchen für den Staat, der hat ja viele Ausgaben, trotz dieses, ja, ich nenne das mal fast Säuberungsprogramms des DOE, was dort läuft, müssen ja noch viele Staatsbedienstete bezahlt werden. Das kommt dann später alles aus den Zöllen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ganz verrückt, dass man sagt, wie irgendwie in den 30er Jahren, wir schotten uns alle ab und das wären alles Nationalökonomien. Das glaube ich nicht, dass das so schlimm kommt, dass wir wirklich ein verheerendes Szenario für die Weltwirtschaft, weil ich glaube, die anderen werden nicht mitmachen. Also insgesamt sieht es düsterer aus in den USA, aber es ist eben halt auch nicht so, dass die USA jetzt irgendwie komplett versiegen. Und insbesondere auf der Mikroseite, was die Unternehmen anbelangt, die würde er ja nun nicht mit viel Kraft versuchen, kaputt zu machen. Die arbeiten ja nach wie vor und da sind erstklassige Unternehmen dabei, wirklich erstklassige Unternehmen, die auch prägend sind und auf die Welt auch nicht verzichten kann. Das wird nach wie vor funktionieren. Aber ich habe auch eine gute Botschaft oder eine mögliche gute Botschaft. Das, was wir derzeit in den USA sehen, konnte man so ein bisschen erahnen, in der Schärfe vielleicht nicht. Es gibt ja, und es ist ein relativ einfacher und auch ein oberflächlicher Spruch, aber in jeder Krise liegt eine Chance. Und das könnte man jetzt für Europa in Anwendung bringen. Warum? Europa ist in die Enge gedrängt, das sieht man auch. Sie können nicht so richtig mit den Chinesen, die haben eine andere Weltanschauung. Es wäre zwar schön, mit denen was zu machen, aber am Ende, das sind viele Dinge, die unsere gesellschaftlichen Normen entsprechen, die harmonieren nicht mit den chinesischen. So, USA scheint auch nicht mehr der große Freund zu sein. Also kann es ja nur heißen, dass Europa aus sich selbst heraus wachsen muss, dass Europa erstarken muss, dass Europa sowohl auf der militärischen als auch auf der ökonomischen Seite mehr zusammenarbeiten muss. So, und es gibt mittlerweile diesen Club der Willigen. Und natürlich wäre es eine Riesenchance, jetzt den Kontakt mit anderen Wirtschaftsregionen zu suchen und dann vielleicht auch diesen Nationalstolz mal beiseite zu legen und Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Natürlich müsste man jetzt mit den Kanadiern reden und natürlich muss man mit Indien reden, man muss mit den Südamerikanern reden. Und da gibt es ja viele, viele wichtige Länder, auch in Asien, wo man sagen kann, da kann ich mehr machen. Und natürlich sind auch in Europa, man denke an Großbritannien, die möglicherweise dann ja auch sagen, also so schlecht war das ja nun irgendwie in dieser Situation gar nicht in Europa und mit Europa. Da gibt es viele Chancen. So. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, dass Europa morgen und übermorgen als verlässlicher angesehen wird und auch gewisse Anziehungskräfte ausstrahlt. Sowohl was die Wissenschaft anbelangt, aber auch die Ökonomie. Also insofern, das Panel, was davor immer gegen Europa ausgeschlagen ist, das justiert sich gerade neu. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, die wir sehen. Hoffentlich, und da spricht ja viel dafür, haben wir jetzt in Deutschland auch demnächst wieder eine funktionsfähige Regierung. Kann man auch lange drüber streiten, ob jetzt aus volkswirtschaftlicher Sicht das jetzt alles zu 100% scharf akzentuiert worden ist in diesem Koalitionsvertrag oder Vereinbarung, der wahrscheinlich unterschrieben wird, weiß ich auch nicht. Aber man muss, glaube ich, da eher mal die positiven Seiten sehen, dass es dann irgendwie mal wieder vorangeht. Und ein paar Impulse wird es ja so oder so geben. Also, da ist da auch schon mal ein bisschen Optimismus spürbar.
Den habe ich rausgehört und den möchte ich gerne auch in meine letzte Frage mit einfließen lassen. Und die ist so kompliziert und so einfach gleichermaßen. Ich hatte es ja in meiner Einleitung gesagt, unsere Anleger und Anlegerinnen scheinen, zumindest so ist unsere Wahrnehmung, doch richtigerweise sehr besonnen zu reagieren oder auch eben nicht zu reagieren. Was können wir unseren Anlegern und Anlegerinnen mit auf den Weg geben, wie sie sich in diesen Zeiten, und ich glaube, dass sie schwer zu prognostizieren sind und aus welchen Gründen, das haben wir jetzt hinlänglich dargelegt und auch haben sie auch sehr richtig dargelegt. Wie können wir unsere Anleger und Anlegerinnen hier etwas mitgeben, wie man sich richtig positioniert?
Natürlich haben und werden wir auch morgen und übermorgen nicht alles richtig machen. Was wir, glaube ich, ganz gut gesehen haben, und das ist ja auch ein Teil unserer Anlagestrategie, vielleicht ist es sogar der ausschlaggebende und der wichtigste, ist halt der, dass wir in sogenannten Leitportfolios, das heißt, dass wir in Allokation denken. So, und die Hauptdevise war halt die robuste Aufstellung. Und war auch ganz klar die Ansage, dass wir uns diversifizieren wollen, sowohl innerhalb der einzelnen Anlageklassen als auch insgesamt, was die Auswahl von möglichen Anlageklassen anbelangt. So, und das ist, glaube ich, ein wunderbares Fundament, auf dem man aufsetzen kann. Wenn wir das, und das haben wir getan, hier noch fortsetzen, dann sind wir gut davor. Und wir merken auch heute schon, dass es diese Stabilität wirklich, die existiert und die ist gegeben. Läuft das, geht das total spurlos an diesen sogenannten Leitportfolios vorüber? Nee, natürlich nicht. Aber ist das wirklich, wirklich abgemildert? Und gibt es dort auch wirklich insgesamt, merkt man auch, dass diese Struktur eben halt lebt und dass es ausgleichende Effekte gibt? Genau darauf muss man arbeiten. So, und wenn man jetzt so ein bisschen, sagen wir hier in Hamburg, Butter bei die Fische gibt, was wären so zwei, drei Dinge, die ich neben der Wichtigkeit dieser Struktur unseren Kundinnen und Kunden mit auf den Weg geben würde, dann wäre es sicherlich so, dass ich sage, tendenziell, also so in der taktischen Abgrenzung, eher ein bisschen weniger Aktien und eher festverzinsliche Wertpapiere und eher Europapiere. Weniger US-Dollar. Aufgrund dessen, dass wir da Stagflation haben, dass Trump dort Sachen macht, die eigentlich am Ende nicht gut sein können. Und auch er möchte ja eher einen schwächeren Dollar haben, spricht das derzeit nicht so für Dollar-Engagements. Bei den großen Unternehmen kommen wir nicht drum herum. Also die werden wir auch morgen und übermorgen noch brauchen. Es wird nach meiner festen Einschätzung eben halt kaum ohne die großen Companies aus der Wall Street gehen. Das ist so und das wird auch funktionieren auf der Mikroebene. Darüber hinaus ist es immer noch dieses Thema Absicherung in Richtung Gold. Wer es noch nicht hat, das ist deutlich gestiegen. Es ist wieder eines der besten Pferde, sag ich mal, auch in diesem Jahr. Da muss man jetzt, wenn man schon gut allokiert ist, vielleicht nicht noch draufsatteln. Wenn man es noch nicht hat, dann muss man es halt irgendwann auch mal machen. Auch wenn es derzeit natürlich vergleichsweise teuer ist. Es hat ja funktioniert. Dann ist das eine schöne Möglichkeit. Das Thema Fremdwährung außerhalb des US-Dollars finde ich nach wie vor auch immer noch gut. Derzeit kann ich, glaube ich, eher darüber sprechen, dass wir beim US-Dollar eher eine Schwäche haben im US-Dollar und noch keine Euro-Stärke. Vielleicht kommen wir auch mal in den Bereich einer Euro-Stärke. Aber das finde ich nach wie vor auch gut, das eben halt zu machen, diese etwas abgedämpften Investments so im Bereich der Ergänzungsanlagen, wo man eine gute Qualität sich einkauft, indem der Aktienmarkt durchaus schwanken kann, ich am Ende aber trotzdem einen guten Coupon bekomme. Also wenn ich heute nochmal sage, ich habe einen Puffer von 50% und den dann eben halt auch noch über 4 oder 5 Jahre. Also da muss man sich sehr, sehr viel vorstellen, damit der dann dauerhaft auch gerissen wird. Also das ist auch eine gute Chance. Also insofern gibt es viele Dinge, die sind vielleicht ein bisschen komplizierter, machen ein bisschen mehr Mühe, werden aber dadurch dann am Ende brillieren und sich auszahlen, dass man diese Stabilität sich einkauft. Naja gut, und im Aktienbereich, wir werden auch morgen und übermorgen auf Unternehmen angewiesen sein und auf gute Unternehmen. Da kann man sicherlich im Eurozonenbereich, im Bereich der Dividendenwerte, der sogenannten stabilen Geschäftsmodelle, meistens zahlen die dann auch höhere Dividenden, dürften vielleicht nicht so unbedingt so sehr konjunktursensibel sein. Wir haben ja eher wahrscheinlich einen Rückgang vor uns. Da gibt es auch gute Chancen. Also es gibt wirklich genug. Man muss sich dieses Portfolio angucken. Das ist der große Ausgangspunkt. Und wenn man das oder wenn viele das so gemacht haben, dann ist das vielleicht, und dann kommen wir auch zu den einleitenden Worten zurück. Warum sind unsere Kundinnen und Kunden vergleichsweise besonnen? Toll finden sie das alle nicht. Toll finde ich das auch nicht. Ich persönlich ficht mich das hier auch alles an. Ich kann mir eine andere Welt sehr viel schöner vorstellen. Aber die kann man sich ja halt nicht malen. Und wenn wir jetzt diese Welt haben, und wir haben natürlich nach wie vor das Erfordernis, eine rentable Anlage darzustellen, dann glaube ich, sind diese robusten Portfolios genau die richtige Ausgangsposition. Also darauf arbeiten und dann alles ein bisschen defensiver machen und vor allen Dingen aber nicht dahergehen, das ist auch nochmal eine klare Botschaft zu sagen, ich setze jetzt Anlageklassen auf Null, weil ich der Meinung bin, die nächsten 3 Wochen ist das eher negativ. Das schaffen die wenigsten. Also wenn man so gut ist, dass man dieses sogenannte Market Timing betreiben kann, dann ja, dann gerne. Die meisten scheitern daran, weil sie dann eben halt entweder zu früh verkaufen oder dann den Einstieg nicht wieder hinbekommen. Dass man das so ein bisschen abstufen kann, indem man jetzt eher Aktie untergewichtet, ja. Aber ich würde jetzt nicht dahergehen und sagen, Aktien für alle Zeiten oder so brauche ich nicht mehr. Doch, 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 ich brauche auch Eigenkapital. Und Stagflation heißt ja auch Inflation. Mit Inflation kann in den USA wahrscheinlich der Rentenmarkt weniger gut umgehen als der Aktienmarkt. Also das gleicht sich immer so ein bisschen aus, ja. Ja, das sind so ja auch nochmal meine taktischen Meinungen und Ausprägungen.
Ich würde die taktischen Meinungen und sehr, sehr guten und detaillierten Ausführungen um einen Punkt ergänzen. Und der ist tatsächlich etwas simpler, aber deswegen vielleicht nicht weniger wichtig. Wenn man sich mit seiner Anlagestrategie und seiner robusten Aufstellung, zu der wir ja schon seit einiger Zeit raten, Sie hatten es eben gerade ausgeführt, wohlfühlt, mit der Diversifikation, mit der breiten Aufstellung wohlfühlt, mit der Gesamtheit der Anlagestrategie wohlfühlt, dann ist vielleicht die ein oder andere Börsenweisheit, die jetzt ein bisschen cheesy klingt, nicht wegzudenken. Und das ist, die Kapitalanlage ist ein Marathon und kein Sprint. Und genauso sollte man es betrachten und mit kühlem Kopf das Ganze bewerten, sich nicht zu kurzfristigen Handlungen hinreißen lassen, sondern das Ganze wohl überlegt handhaben. Wie gesagt, wenn man sich mit der Aufstellung wohlfühlt, und dazu raten wir ja immer, mit seiner breiten Aufstellung wohlfühlt, ich glaube, dann ist das immer noch ein sehr, sehr guter Ratschlag. Und sich jetzt nicht zu riskanten Spekulationen in der einen oder anderen Richtung hinreißen lassen, sondern von seinem diversifizierten Portfolio zehren. Herr Schimmer. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ich glaube, das war eine gute, kompakte Einschätzung der Lage, ein mehrwertiger Ausblick auch gerade in der Positionierung, wie ich mich als Anleger oder Anlegerin verhalten sollte oder eben auch nicht verhalten sollte. Also von daher vielen, vielen Dank. Ich möchte noch ganz kurz Werbung machen für Sie und Ihr Team. Wir haben diesen Podcast jetzt ja ein bisschen vorgezogen, worauf wir alle warten und das wird jetzt in den nächsten Tagen kommen, dann auch nochmal mit einem Podcast versehen werden, ist ja die Frühjahrsprognose, die von Ihnen gerade erstellt wird, die Sie auch wieder auf www.haspa-kapitalmarkt.de einstellen werden. Für alle unsere Hörer und Hörerinnen, die Website haben wir auch überarbeitet. Die erscheint in einem neuen Look. Ist sehr viel intuitiver zu bedienen, sehr viel schöner zu bedienen. Man bekommt die aktuellen Dinge auf einen Blick. Also kann ich jedem und jeder nur empfehlen, dort einmal vorbeizuschauen. Dort ist auch eine Ausarbeitung zu den Achterbahnfahrten der letzten Tage an den Börsen eingestellt. Die ist Teil unseres Newsletters, den Sie dort auch abonnieren können. Also schauen Sie gerne vorbei. Und ja, ich freue mich, Sie ganz bald hier wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen und freue mich auf die Frühjahrsprognose zusammen.
Dann freuen wir uns doch schon gemeinsam auf eine Sache, die ja demnächst wahrscheinlich bevorsteht, Frühjahrsprognose. Und ich würde mich freuen, das macht sicherlich auch Spaß, über so unruhige Zeiten zu reden. Bisschen mehr Ruhe wäre schon ganz schön. Sowohl aus Anlegersicht als auch aus persönlicher Sicht. Vielen Dank.